Matthäus 7. Ein sehr inhaltsreiches Kapitel im Matthäusevangelium. Was lesen wir hier? Erstens eine Mahnung: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Zweitens eine Mahnung vor falschen Propheten, die in Schafskleidern umhergehen, aber Wölfe sind. Dann gibt es das Bild von den Dornen, die keine Feigen bringen. Das heißt also von der Diskrepanz zwischen dem Leben und den Wirkungen des Lebens von Menschen, die sich als Gläubige ausgeben. Dann gibt es das Bild von dem schmalen und dem breiten Weg, von der engen und der weiten Pforte. Es gibt eine Zusicherung, dass das Gebet erhört wird. Bittet, so wird euch gegeben. Und dann am Schluss dieses 7. Kapitels gibt es das schöne Bild von dem Mann, der sein Haus auf Felsen baut und nicht auf Sand. Also ein Kapitel mit sehr unterschiedlichen Inhalten. Ich habe versucht, eine rote Linie zu finden zwischen diesen verschiedenen Mahnungen, Aufforderungen, Bildern und so weiter, was mir nicht gelungen ist. Also es ist sehr unterschiedlich, sind sehr unterschiedliche Inhalte, aber bei zwei Punkten habe ich versucht, ich denke mit einem gewissen Erfolg, also doch einen gewissen Zusammenhang herzustellen, und es ist das Bild von dem breiten und dem schmalen Weg und der Pforte, die damit verbunden ist, und mit Mahnungen, die in diesem Kapitel ausgesprochen werden. Zunächst mal dieses Bild. Also, nur durch eine sehr enge Tür könnt ihr in das Reich Gottes kommen. Der Weg zur Hölle dagegen ist breit und hat ein weites Tor. Viele entscheiden sich für diesen scheinbar bequemen Weg, aber die Tür zum Leben, die zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin ist schmal. Deshalb gehen ihn nur wenige. In meiner Jugend habe ich mal eine Lithografie gesehen, die diese beiden Verse versucht zu illustrieren. Das ist also ein Bild, das um 1900 vermutlich oder auch etwas früher angefertigt worden ist. Und dann sah man auf diesem Bild Folgendes. Also der breite Weg, eröffnet durch ein Tor, ein Triumphbogen war das geradezu. Und auf diesem breiten Weg sind Menschenmassen unterwegs, vergnügte Menschenmassen. Die Musikkapelle geht davor, die Leute tanzen, sind vergnügt. Rechts und links von diesem Weg sieht man also Cafés, Tanzlokale, Spielbanken, vermutlich auch eine Börse, weiß ich nicht mehr so genau, würde aber auch dazu passen. Das heißt also, zu gehen auf diesem breiten Weg ist natürlich ein Vergnügen. Und dann sah man, also dieser Weg geht in die Länge und ganz am Schluss stürzt er ab in einen tiefen Abgrund und schlagen Flammen aus diesem Abgrund empor, das ist die Hölle. Daneben gibt es diesen schmalen Weg, eröffnet durch eine sehr enge Pforte, die man eigentlich gar nicht mehr richtig sieht, ist also so unauffällig, dass man gerade vorbeigehen kann. Und nach dieser engen Pforte kommt also der schmale Pfad, also wirklich ein Wanderweg, könnte man sagen, wie in einem hohen Gebirge. Also rechts und links sind also Abgründe, Felsen und so weiter. Man geht über schmale Stege, man sieht einige wenige Leute, die auf diesem schmalen Pfad gehen. Und ganz am Schluss winkt das himmlische Jerusalem. Also eine glanzvolle Stadt in der Höhe, in vollem Glanze. Das ist ein Bild, das klare Verhältnisse zeigt. Die Masse lebt für das eigene Vergnügen und endet in der Hölle und die wenigen entsagen den weltlichen Freuden und kommen in den Himmel. Und so etwa könnte man sich das vorstellen. Aber ganz so einfach ist es nicht. Und dass es nicht ganz so einfach ist, darauf machen dann die Warnungen in diesem 7. Kapitel aufmerksam. Und diese Warnungen gelten eben nicht nur den Leuten auf dem breiten Weg, sondern auch denen, die auf dem schmalen Weg unterwegs sind. Also, es könnte ja sein, dass einige auf diesem schmalen Weg meinen, sie seien auf dem richtigen Weg, aber sie täuschen sich und sie kommen gar nicht an das Ziel. Warum? Sie sagen, Herr, Herr, und tun nicht, was Gott will. Das heißt also, sie bringen nicht die Früchte, die Gott erwartet. Ihr Christsein ist unecht, es ist nicht authentisch. Und dass es nicht ganz so einfach ist, diese Unterscheidung zwischen breit und schmal, das geht auch aus einer anderen Mahnung hervor, die ganz am Anfang in diesem 7. Kapitel steht: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Diese Mahnung ist an alle gerichtet, aber ich glaube auch an die auf dem schmalen Weg. Denn die auf dem schmalen Weg, die legen Wert auf einen tadellosen Lebenswandel, das ist klar. Sie bemühen sich darum und sind auch fromm. Aber gerade die Frommen neigen oft zu einem sehr harten, einem sehr unbarmherzigen Urteil. Das kann man beobachten, auch heute beobachten. Je strenger die Frömmigkeit, umso härter manchmal das Urteil über andere. Je größer die Rechtgläubigkeit, umso größer auch die Unbarmherzigkeit. Ich denke, dass das nicht ganz falsch ist, wenn man diesen Zusammenhang sieht. Und deshalb möchte ich etwas näher auf diese Mahnung eingehen: Richtet nicht. Oder ich will sie mal aus dieser neuen Übersetzung vorlesen: Urteilt nicht über andere, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn so wie ihr jetzt andere verurteilt, werdet auch ihr verurteilt werden. Und mit dem Maßstab, den ihr andere anlegt, wird man auch euch selber messen. Du regst dich auf über die kleinen Schwächen deines Bruders und erkennst nicht die eigene, viel größere Schuld, also in der Luther-Übersetzung Balken und Splitter, nicht? Also du regst dich auch auf über die kleinen Schwächen deines Bruders und erkennst nicht deine eigene, viel größere Schuld. Du sagst: Mein Freund, komm her, ich will dir die Augen für deine Fehler öffnen. Dabei bist du blind für deine eigene Schuld. Du Heuchler, kümmere dich zuerst um deine Fehler, dann versuche, deinem Bruder zu helfen. Also, das ist eine sehr deutliche Mahnung. Und zunächst mal, mit dieser Mahnung ist nicht gesagt, unterlasst jedes Urteil. Lasst alle 5 Grad sein. Also das genau ist nicht gesagt. Also es ist kein Verbot von Unterscheidungen, von Urteilen. Es ist keine Aufforderung, die Augen zu verschließen vor dem Fehltritt eines anderen oder der Schuld eines anderen. Es ist vielmehr die Aufforderung zu einem gütigen, einem selbstkritischen, einem weisen, einem hilfsbereiten und liebevollen Urteil. Das Urteil soll selbstkritisch sein. Warum? Niemand weiß, ob er nicht genauso unverantwortlich gehandelt hätte wie ein anderer, wenn er in dessen Lage gewesen wäre. Es gibt einen jüdischen Rabbi, Rabbi Hillel, und von ihm wird das Wort überliefert: Richte niemanden, bevor du in der gleichen Lage wie er gewesen bist. Versetz dich in die gleiche Lage hinein wie der andere, und dann wirst du sehen, wie du gehandelt hättest, möglicherweise genauso wie der andere. Also wir können die Lebensumstände eines anderen, den wir verurteilen, überhaupt nicht genau beurteilen. Wir wissen nicht, wie wir an seiner Stelle gehandelt hätten. Und weil wir das nicht wissen, deswegen sollten wir nachsichtig sein, selbstkritisch sein. Das heißt nicht gleichgültig gegenüber möglichen Fehltritten eines anderen, aber nachsichtig. Ich kenne eine Person seit etwa 50 Jahren, die nach dem Motto gelebt hat: Erlaubt ist alles, was Spaß macht. Erlaubt ist alles, was Spaß macht, das heißt, alles, was man an moralischen Geboten, Normen kennt, hat sie mit Füßen getreten. Es gab eine Scheidung, eine Wiederverheiratung, die zweite Scheidung, wieder eine Verheiratung und so weiter, Alkoholabhängigkeit. Also es war ein Leben nach diesem Motto: Erlaubt ist, was Spaß macht. Und nach 50 Jahren ist dieses Leben gekennzeichnet durch schwere Krankheit. Die betreffende Person lebt einsam ohne viele menschliche Kontakte und sie ist körperlich und seelisch am Ende. Und nun gestehe ich, dass sich manchmal bei mir der Gedanke einschleicht: Sie erntet, was sie gesät hat. Das ist ein Urteil. Und es ist ein unbarmherziges Urteil, wie ich gestehen muss. Denn ich weiß nicht, wie ich gelebt, wie ich gehandelt hätte, wenn ich unter den gleichen Umständen aufgewachsen wäre wie diese Person. Ich bin in einer Familie aufgewachsen mit anderen Vorbildern, glaubwürdigen Vorbildern. Vorbildern, die ja eine Selbstdisziplin vorgelebt haben, und das hat mich geprägt. Was ich gehört, was ich erlebt habe als Kind und als Jugendlicher, das hat mein eigenes Verhalten geprägt, und ich weiß nicht, wie ich gehandelt hätte, gelebt hätte, wenn ich in der gleichen Lage gewesen wäre wie die Person, die ich so leicht verurteile. Also, wir wissen nicht, wie wir gehandelt hätten in der Situation eines anderen. Und deswegen sollen wir sehr zurückhaltend, wir sollten barmherzig und selbstkritisch und nachsichtig sein. Und wir sollen hilfsbereit und weise sein mit unserem Urteil. Und das möchte ich ein bisschen erläutern, indem ich auf ein biblisches Beispiel eingehe, das uns wahrscheinlich geläufig ist, aber weil es so schön ist, möchte ich das ein bisschen ausführlicher darstellen. Ein Beispiel, das im Alten Testament berichtet wird, im zweiten Buch Samuel in den Kapiteln 11 und 12. David und Batseba. David befindet sich auf dem Dach seines Palastes. Erlaubt mir, dass ich das ein bisschen nacherzähle, weil die Geschichte so schön ist. Ja. Also David auf dem Dach seines Palastes, er blickt um sich, es ist abends offenbar, und er sieht in der Ferne in einem Nachbargrundstück im Hinterhof eine Frau, die badet, also nackt offenbar, und sie war sehr schön, heißt es. Sie war sehr schön. Und da werden in diesem Mann David alle männlichen Instinkte geweckt, und er kennt keine Grenzen mehr und holt diese Frau, lässt diese Frau holen, schläft mit ihr und sie wird schwanger, Ehebruch. Denn die Frau ist verheiratet und ihr Mann befindet sich im Krieg, Uria. Damit dieser Ehebruch jetzt nicht offenkundig wird, befiehlt David, den Uria nach Hause zu holen. Das heißt, also der Mann soll Fronturlaub bekommen sozusagen, ja, und soll sich dann zu seiner Frau legen natürlich, damit diese Sache vertuscht wird. Ich erinnere mich bei dieser Gelegenheit an eine Geschichte, die bei uns im Verwandtschaftskreis erzählt wurde. Der Onkel Wilhelm ist 1942 auch auf Fronturlaub nach Hause gekommen, damit man immer sagen konnte, die Heidi ist seine Tochter. Also das ist damals so gewesen, es ist heute so gewesen oder wird wahrscheinlich immer wieder so sein. Also David lässt den Uria holen, also der bekommt Heimaturlaub. David holt ihn in seinen Palast, er erkundigt sich teilnahmsvoll, wie es denn war, nach seinem Gesundheitszustand und so weiter. Und dann sagt er zu Uria, nun geh zu der Frau und erhol dich. Aber Uria geht nicht nach Hause. Er zieht es vor, in der Unterkunft der königlichen Leibwache zu übernachten, auf einer harten Pritsche vermutlich, also irgendeinem Rand des Palastes. Er geht nicht nach Hause. David hört davon, er erfährt also, dass sein Plan misslungen ist, und er lädt nun am nächsten Tag Uria wieder ein und fragt ihn, warum bist du denn nicht nach Hause gegangen? Darauf Uria, das kann ich nicht, solange die Soldaten auf offenem Feld übernachten und sogar die Offiziere auf dem Boden schlafen. Außerdem die Bundeslade, das heißt das Allerheiligste, ist in einem Zelt untergebracht. Wie kann ich da nach Hause gehen? Niemals werde ich so etwas tun. Nun hätte eigentlich David beschämt sein können durch diese Antwort des Uria, aber das ist er nicht. David lädt diesen Mann zu einem Festmahl ein und sorgt dafür, dass er betrunken wird. Und rechnet damit, also jetzt wird er aber dann nach Hause gehen, was er aber immer noch nicht tut. Also Uria schläft wieder in der Kaserne sozusagen bei der Leibwache. Und dann am nächsten Morgen schreibt David einen Brief. Und diesen Brief soll Uria an die Front bringen zum Heerführer. Und was steht in diesem Brief? Der Heerführer soll den Uria im Kampf, der droht, an die vorderste Reihe stellen. Und dann, wenn der Kampf am härtesten ist, sollen sich alle zurückziehen und den Uria im Stich lassen, damit er getroffen wird und stirbt. Und so geschieht es auch. Das heißt also, der Uria überbringt sein eigenes Todesurteil an die Front. Uria wird getötet, Batseba trauert, und nachdem die Trauerphase abgeschlossen ist, holt David die Frau in den Palast und nimmt sie zu seiner Frau. Und dann heißt es im 12. Kapitel, im 2. Samuel-Buch, der Herr verabscheute, was David getan hatte. Was David getan hatte, war Ehebruch. Und außerdem war er jemand, der einen Mann in den Tod geschickt hat, um diesen Ehebruch zu vertuschen. Das war niederträchtig. David war ein niederträchtiger Schuft, ohne jedes Ehrgefühl und ohne, dass er nur moralische Normen, die damals gegolten haben wie heute, beachtet hat. Dieser Mann hat jeden Respekt verloren und er hat ein hartes Urteil verdient. Das wird jeder sagen, das haben auch damals wahrscheinlich alle gesagt. Ich vermute, das, was David getan hat, war ein Stadtgespräch in Jerusalem. Darüber sprach man hinter vorgehaltener Hand. Man ging nicht zu David selber, das war vielleicht nicht ganz ratsam, aber in Jerusalem lebte auch ein Prophet Nathan. Und Nathan wollte nicht nur über David sprechen, sondern mit David selber sprechen. Und dieser Prophet hat nun natürlich auch allen Grund gehabt, David zur Rede zu stellen. So wie in der Parallelstelle im Neuen Testament Johannes der Täufer beispielsweise allen Grund hatte, den König Herodes zur Rede zu stellen nach dessen Ehebruch. Also Johannes der Täufer hat Herodes angeklagt. Anders aber Nathan. Nathan war weise und sehr hilfsbereit und liebevoll. Nathan sucht zunächst mal eine Audienz beim König. Und er wird auch zugelassen. Und jetzt will ich das mal ein bisschen erläutern, wie ich mir das vorstelle. Also der Nathan, der Prophet, kommt in den Saal, in dem David auf dem Thron sitzt. Und David fragt, was willst du? Nathan sagt, ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Nur zu, sagt David, ich höre immer gerne Geschichten. Und dann fängt der Nathan an und sagt, es war einmal ein reicher Mann und ein armer Mann und beide lebten in einer Stadt. Der reiche Mann hatte große Viehherden, viele Ziegen, viele Schafe und Rinder und Kamele und der arme Mann hatte ein einziges Lamm. Das pflegte er wie seine eigene Tochter, es aß an seinem Tisch und es schlief in seinem Bett. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch und er wollte ihm etwas zu essen anbieten, aber er scheute sich, ein Tier aus seiner eigenen Herde zu schlachten, das war ihm zu schade, und er ließ das Lamm des armen Mannes holen und schlachtete es, um es dem Besucher vorzusetzen. Als David das hörte, so lesen wir, wurde er von Zorn gepackt, brauste auf und schrie, so wahr der Herr lebt, dieser Mann hat den Tod verdient. Und da sagt Jathan, du bist dieser Mann. Sehr cool. Nichts mehr als nur dieses eine, du bist dieser Mann. Und damit war auch schon alles gesagt. David hat also das Urteil über sich selbst gesprochen. Da Nathan hat ihn nicht verurteilt. Nathan hat den David zur Selbsteinsicht verholfen, damit er ein Urteil über sich selbst aussprechen konnte. Wie hat er das gemacht? Indem Nathan dem David einen Fall vorgelegt hat, den der David unparteiisch beurteilen konnte. Die Geschichte vom reichen und dem armen Mann. Da konnte David sehr unparteiisch sagen, was recht ist und was nicht recht ist. Er konnte also in dieser Geschichte unparteiisch urteilen und dieses unparteiische Urteil traf ihn dann auch selber. Nathan trat also hier nicht als Ankläger auf, sondern als einfühlsamer Pädagoge, so würde ich mal sagen. Nathan hat sich nicht an der Schuld des David geweidet und er spricht ihm auch nicht jede moralische Würde ab, obwohl es dazu einen Grund gegeben hätte, sondern Nathan verhilft dem David zur moralischen Würde, indem er ihn selber das richtige ethische Urteil aussprechen lässt. Und das ist ein Beispiel, so meine ich, für die Art des Urteilens, zu dem wir aufgefordert werden in Matthäus 7. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Richtet andere nicht zugrunde mit eurem Urteil, sondern richtet andere eher auf mit dem, was ihr sagt. Sprecht so mit ihnen, dass sie selbst erkennen, was richtig und was falsch ist, und ihre eigene Schuld vor Gott erkennen und sich deswegen auch ändern können. Also, das, was wir hier von Nathan lesen, ist für mich ein wunderbares Beispiel dafür, was gemeint ist mit einem liebevollen, einem nachsichtigen, einem barmherzigen Urteil. Ein Beispiel dafür, wie man mit anderen sprechen sollte, die wirklich schuldig geworden sind. Und dass der David schuldig geworden ist, daran gab es keinen Zweifel. Ich meine, diese Mahnung, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet, nicht von Gott verurteilt werdet, diese Mahnung haben wir alle nötig. Denn wir alle neigen dazu, die Schwächen der anderen und die Fehler der anderen herauszustreichen, mit dem uneingestandenen Motiv, uns selber in ein helleres Licht zu stellen. Ich denke, das ist das unausgesprochene Motiv vieler Urteile, die wir abgeben. Nicht den anderen zu einer Korrektur, zu einer Verhaltensänderung zu veranlassen, sondern uns zu sonnen in der eigenen Untadeligkeit. Auch wenn wir das nicht zugeben, das ist, glaube ich, ein verborgenes Motiv, das in vielen von uns steckt. Ich würde mich damit einbeziehen. Und es bleibt natürlich einem anderen nicht verborgen, wenn wir aus dieser Motivation heraus Urteile abgeben, dann reagiert der andere mit einer Gegenkritik, der reagiert trotzig und damit ist dann jeder pädagogische Effekt natürlich auch unmöglich. Nein, es geht darum, liebevoll, nachsichtig und auch weise zu urteilen. Frage: Inwiefern neigen wir zu einem unnachsichtigen und selbstherrlichen Urteil? Oder anders: Wo trifft uns diese Mahnung besonders, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet? Beispielsweise in unserem Urteil über Politiker. Es ist ja geradezu zum Volkssport geworden, über Politiker zu urteilen. Gehässig, verletzend und manchmal auch maßlos überheblich. Die Frau Merkel ist natürlich im Moment eine besonders beliebte Zielscheibe dieser Kritik. Aber wer weiß, ob wir in derselben Situation, in der sie am 5. September 2015 eine Entscheidung getroffen hat, nicht genauso gehandelt hätten wie sie. Sie hat damals die Grenzen Deutschlands nicht abgeriegelt. Sie hat nicht die Grenzen geöffnet, die waren ja alle offen für Flüchtlinge. Aber sie hat die Grenzen nicht abgeriegelt. Und das wirft man ihr heute vor, das sei unverantwortlich gewesen, ein großer Fehler. Sie hätte dem Terror Vorschub geleistet und sie sei völlig planlos gewesen. Und diese Kritik halte ich manchmal für sehr überzogen und sehr gehässig. Dass man also vieles kritisieren kann an diesen Entscheidungen, ist klar. Das hat die Frau Merkel inzwischen auch selber eingesehen. Aber die Kritik daran ist in vieler Hinsicht auch überzogen und gehässig und uneinsichtig. Und ich denke auch mit wenig Selbstkritik verbunden. Wer von uns weiß denn, wie er sich in einer solchen Entscheidungssituation verhalten hätte und welche Entscheidung er selber getroffen hätte. Und was die Frau Merkel anbetrifft, das betrifft natürlich auch viele andere Politiker. Sie sehen sich einer Kritik ausgesetzt, die immer gehässiger, immer unverschämter und immer frecher wird. Und ich denke, in diesem Fall sollten wir die Mahnung, sollten alle diese Mahnung gelten lassen, richtet nicht, damit ihr nicht auf eine unbarmherzige Weise von Gott verurteilt wird. Oder man kann auch über die ganzen sozialen Medien natürlich nachdenken, die immer mehr unsozial werden, weil der Stil, in der dort kommuniziert wird, immer frecher, immer verletzender und immer unverschämter wird. Richtet nicht, damit Gott euch nicht verurteilt wegen eurer Rücksichtslosigkeit. Wo trifft uns diese Mahnung? Besonders, ich denke, sie trifft auch Christen und christliche Gemeinden, die häufig sehr unbarmherzig urteilen. In Gemeinden trifft man dieses Urteil häufig zu, wenn es darum geht, ob jemand aufgenommen wird beispielsweise oder ob jemand ausgeschlossen wird oder ausgeschlossen werden soll aus einer Gemeinde. Und der Prüfstein für diese Frage ist sehr häufig das Sexualverhalten von Gemeindegliedern. Oder von Menschen, die aufgenommen werden wollen in eine Gemeinde. So etwas gibt es ja in Göttingen. Um es deutlich zu sagen, ich meine, dass es viele Formen des Sexualverhaltens gibt, die nicht gottgewollt sind und die nicht der menschlichen Würde entsprechen, wie Gott sie haben will. Aber es gibt auch manche Verurteilungen, die sehr lieblos und sehr rücksichtslos sind und die sehr überheblich sind. Ohne Einsicht auch in eigene Verfehlungen. Wenn man im Alten oder Neuen Testament liest, was zu Unzucht beispielsweise gesagt wird, dann sieht man, dass die in einer Reihe genannt wird, Unzucht mit Habgier und Herzherzigkeit. Das ist auf derselben Linie. Und wenn man also Gedanken darüber sich macht, wer in einer Gemeinde Glied sein kann, aufgenommen werden kann, dann müsste man also Hartherzigkeit und Habgier mit der gleichen Rigorosität messen wie möglicherweise ein unmoralisches Sexualverhalten. Aber häufig sehen auch Christen den Balken in ihrem Auge nicht, den Splitter im Auge eines anderen umso deutlicher. Also, wir werden aufgerufen zur Selbstprüfung. Und diese Selbstprüfung hat immer den Vorrang vor dem Urteil über andere. Mahnungen sind das also, die wir lesen in diesem siebten Kapitel, die wir uns zu Herzen nehmen sollten. Mahnungen insbesondere in unserer Beurteilung des Verhaltens anderer. Aber es gibt nicht nur Mahnungen in diesem siebten Kapitel. Und damit es also nicht so triste ist und so spröde, was ich hier sage, allein möchte ich auch noch auf zwei andere Punkte eingehen. Es gibt auch eine Zusage in diesem siebten Kapitel. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch die Tür aufgetan. Das bedeutet nicht, dass alle unsere Wünsche erfüllt werden, aber es bedeutet, Gott verschließt sich nicht unseren Bitten. Er lässt sich finden und er lässt uns auch erkennen, wie wir nach seinem Willen so bitten und beten sollen, wie er es will, damit es erhört werden kann. Und dann gibt es diese Ermutigung am Schluss des siebten Kapitels: Wer diese meine Worte hört und tut, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf den Felsen baute. Wenn der Wolkenbruch kommt und das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird das Haus nicht einstürzen, weil es auf Felsen gebaut worden ist. Das heißt also, Stürme können über uns hereinbrechen. Das können wir nicht verhindern. Krankheiten können es sein, Misserfolge, Enttäuschungen, Bedrängnisse aller Art, aber sie werden uns nicht vernichten. Wir müssen nicht verzweifeln, wir müssen nicht zugrunde gehen. Wenn das Wort Gottes in uns verankert ist, wenn wir unser Lebenshaus sozusagen auf Felsen gebaut haben, das heißt, wenn wir dem Wort Gottes seiner Zusage vertrauen, wenn wir darauf hören und danach handeln, dann ist unser Haus, unser Lebenshaus wie auf Felsen gebaut. Das ist eine Zusage, eine Ermutigung, mit der dieses siebte Kapitel abschließt und die natürlich auch diese Ermahnungen einrahmt. Gut, soweit einige Hinweise zur Lektüre und ich kann nur ermutigen, dieses Kapitel selber zu lesen und über diese verschiedenen Inhalte mal nachzudenken. Ich will ein paar Fragen formulieren für das Gespräch. Wir können mal darüber nachdenken, ob wir schon einmal so beurteilt worden sind, dass es uns schwer fiel, daraus etwas zu lernen. Also, dass wir durch Urteile, die andere über uns selber ausgesprochen haben, so entmutigt worden sind, dass es uns schwer fiel, irgendeine positive Sache daraus zu lernen. Und umgekehrt, ob wir das auch schon mal erfahren haben, dass wir so rücksichtsvoll und so liebevoll beurteilt worden sind, dass es uns leicht fiel, uns zu ändern und etwas daraus zu lernen. Also, welche Erfahrungen haben wir mit Urteilen gemacht, die über uns ausgesprochen worden sind, harte, unbarmherzige oder auch sehr barmherzige Urteile. Und dann können wir mal darüber nachdenken, ob wir mit einem anderen Menschen mal so gesprochen haben, auch geurteilt haben, dass es ihm leicht gefallen ist, sich zu ändern und ob wir Erfahrungen damit gemacht haben, dass wir einem anderen etwas gesagt haben, was ihm ihr geschadet hat. Also Urteile, die über uns ausgesprochen wurden, hilfreiche, weniger hilfreiche. Urteile, die wir selber ausgesprochen haben, hilfreiche und weniger hilfreiche. Das ist eine Anregung dann zum Gespräch.